Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz und Fuß, zwei Freunde im Gespräch. Heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern haben das Glück, unseren Gast persönlich bei uns zu haben. Christoph Zöller ist da, CEO von Instefo. Schön, dass du hier bist in München, lieber Christoph. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Hi.
Herzlich willkommen auch Philipp.
Vielen Dank.
Du bist auch wieder dabei. Wir sind heute zu dritt.
Ohne mich geht's nicht.
Im schönen München. Wie geht's dir heute?
Fantastisch. Hab mich jetzt echt auf das Gespräch gefreut.
Sehr gut. Wir haben das Thema Plattform, Arbeitswelt, Staffing, Recruiting. Wie verändert sich das alles? Wie verändert sich die Arbeitswelt mit Plattformen? Braucht es vielleicht noch HR-Abteilungen später? Braucht es die nicht mehr? Braucht es noch Headhunter? Ich finde das extrem spannend. Ich finde spannend, was Christoph macht. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Und bevor wir anfangen, stellst du dich kurz vor? Christoph,
wer
ist heute da? Mit wem haben wir was zu tun?
Genau, Christoph Zöller, ich bin 32 Jahre, jung oder alt. Instefo gegründet 2014, damals noch mit meinem Mitgründer Daniel, der vor 3-4 Jahren dann raus ist während Corona. Und unser Ziel war, mit Instefo mal einen Marktplatz zu bauen, wo wir Talente und Unternehmen zusammenbringen, ohne Headhunter. Mittlerweile nehmen wir aber auch einfach viel Marktanteil von Stellenbörsen weg. Und was wir damals einfach gesehen haben, war ein Shift im Arbeitsmarkt vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt und die klassischen Lösungen, die es halt draußen im Markt gibt, ein Stepstone, Indeed, andere Stellenportale haben einen sehr, sehr starken Fokus auf die Arbeitgeberseite und dementsprechend eine relativ schlechte User Experience für die Talentseite. Und da war unsere Idee, okay, können wir nicht End-to-End, wo Talent macht sich ein Profil, dann sieht, welche relevanten Stellen passen auf mich, kann direkt mit dem Unternehmen chatten, das Unternehmen kann direkt Zugang zum Talent haben, sind beide direkt miteinander im Kontakt, wie können wir das Ganze auf eine Plattform heben. Ein bisschen unser Vorbild war damals oder ist auch heute immer noch, dass wir da drauf schauen, ist Airbnb, weil auch vor Airbnb war es möglich, Ferienwohnungen zu buchen und die haben das aber alles auf eine ganz, ganz neue Art gemacht und mit einer sehr, sehr guten User Experience und wie können wir das auf den Jobmarkt auch transferieren, weil eigentlich ist ja ein Jobwechsel was sehr, sehr Schönes. Nichtsdestotrotz ist die, meiner Meinung nach, die Prozesse sind immer noch eher vergleichbar mit einer Steuererklärung. Man schiebt es von Woche zu Woche, bis man dann so die Nase voll hat oder bei der Steuererklärung die Deadline kommt, dass man sich dann doch damit beschäftigen muss.
Und 2014 war das.
Also
das
genau, schon, wir haben die Firma 2014 gegründet, wir haben dann 2015 das erste Investment gekriegt, sind 2017 live gegangen und hatten dann so die ersten 3-4 Jahre, waren wir, würde ich sagen, eher so Tech-Enabled Headhunter, nenne ich das. Also wir haben irgendwie von Unternehmen Stellen gekriegt, haben dann Active Sourcing auf Xing und auf LinkedIn gemacht, das ist alles möglichst automatisiert und haben auch schon die Plattform gehabt und gebaut, aber nicht wirklich wurde die genutzt von Unternehmen und Talenten, sondern es war dann doch noch viel Prozesse außenrum gebaut, wie können wir die per E-Mail, Telefon zusammenbringen. Und dann kam Corona, das war für uns sehr einschneidend, auch fürs Business erstmal. Und das hat so uns gezwungen, nochmal viel zu hinterfragen, weil wir sind auch davor gut gewachsen. Und das war dann auch, wo mein Mitgründer rausgegangen ist, ich das Management ein bisschen umgebaut habe, Nikolai, CTO, davor gewesen, in die Geschäftsführung mitgeholt habe und dann war klar Strategie, hey, wir wollen einen Marktplatz bauen, weil ich konnte mich nie so mit dem klassischen Headhunting identifizieren und wie können wir das Ganze jetzt wirklich schaffen, dass der Marktplatz benutzt wird und einfach beide Seiten auf die Plattform kommen und dann die Magie auf dem Marktplatz, auf der Plattform passiert. Und das ist sehr, sehr erfolgreich seitdem verlaufen.
Und jetzt für meine Eltern, die natürlich immer mithören, was ist denn eine Plattform?
Genau, also wir alle kennen ja irgendwie einen Amazon, da hast du dann Verkäufer und Käufer. Mhm. Ich hatte eben Airbnb genannt, eBay. Es gibt halt viele Marktplätze oder Plattformen, ist eigentlich nur der technische Begriff, wo ich ein Produkt habe, wo zwei Parteien, ne, Plattform kennt man ja vielleicht auch aus dem Networking oder sowas, hat ein Produkt, wo beide Parteien sind und die treffen sich dort. Und es ist halt nicht, wie es bei klassischen Headhuntern ist, wir haben eben im Vorgespräch, René, auch drüber gesprochen, telefonierst und bringst halt die beiden Parteien dann zusammen und du brauchst immer diesen Mittler, diesen Vermittler damit, sondern du sagst, hey, ich bringe euch beiden die Möglichkeit, dass ihr direkt miteinander in den Kontakt treten könnt.
Nimm uns mal, bevor wir noch ein bisschen tiefer reingehen, noch so mit dem privaten Christoph zusammen, vielleicht noch ein bisschen was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer ist denn der private Christoph, der auch außerhalb der Instefo-Welt noch ein Leben hat?
Ich du bist ja auch begnadeter Ex-Fußballer. Ich habe früher in der Jugend, war Fußball schon so mein Leben. Habe in der Jugend auch relativ hoch gespielt, dann aber gemerkt, okay, es wird nicht für die professionelle Karriere reichen und dann das auch schnell an ACTA gelegt. Habe dann Partys organisiert, nach dem Abi und auch während dem Studium. Habe dann duales Studium bei der Allianz gemacht. Mein Vater hat eine Allianz-Agentur damals gehabt und war überlegen, ob ich das nicht übernehmen soll. Habe dann aber schnell gemerkt, okay, das ist nicht meins. Auch so, ich kann verkaufen, aber ich kann mich mit dem sehr harten Verkauf nicht so sehr identifizieren.
Mhm. Und bei Versicherungen.
Und ja. Das ist bei Versicherungen oftmals so. Und habe auch gemerkt, okay, das ist mir alles auch ein bisschen zu klein und zu dörflich. Und habe dann Instafo gegründet. Habe in der Anfangszeit noch für einen unserer Investoren mit das Family Office mit aufgebaut und gemanagt. War eine super spannende Zeit, weil ich da auch extrem viel andere Investmentthemen noch mitnehmen durfte. Und das hat dann auch die Verbindung noch dazu geführt, dass wir auch heute noch gemeinsam Startup-Investments machen. Habe so 15, 16, 17 Startup-Beteiligungen. Bin bei genauso vielen Venture Capital Fonds Limited Partner, also der Investor, hinter dem Fonds oder einer von sehr vielen Investoren hinter dem Fonds. Das mache ich zusammen mit ein paar Freunden, unter anderem auch mit Investoren bei Instafo. Genau, und damit ist schon sehr viel meiner Zeit dann auch gedeckt. Ich bin privat auch sehr gerne am Reisen, wohne in Heidelberg und bin dort aufgewachsen. Das ist nicht die größte Stadt und damit mir dort nicht das Dach auf den Kopf fällt, bin ich auch viel unterwegs und genieße das auch sehr.
Sehr beeindruckend.
Dank, sehr beeindruckend. Krass.
Und jetzt 2014 oder jetzt natürlich dann ein paar Jahre auch später, wie kommt man da drauf, genau mit dieser Idee, sich das selbstständig zu machen und vorher Partys zu machen und dann?
Genau, die Partys war einfach opportunistisch, dass wir gemerkt haben, hey, aus einem Abiball heraus, wir mussten Geld für unseren Abiball sammeln. Und dafür haben wir eine Party gemacht und habe ich gemerkt, hey, da kann man ja viel Geld verdienen und ist cool. Ich war damals 17, 18 Jahre alt und habe das dann weitergeführt, wusste aber immer, ich sehe hier nicht meine Zukunft. Und dann kam mein Mitgründer Daniel, der hat damals bei, kennt ihr vielleicht noch, Reutax gearbeitet, ein Personaldienstleister aus Heidelberg, hieß dann später, glaube ich, Questax, und war dafür das Thema so New Business verantwortlich. Und da ist so ein bisschen die Idee raus entstanden und Reutax ist dann insolvent gegangen, gab so riesen Skandale, brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und im Zuge dessen hat Daniel gesagt, hey, ich will da auch raus. Also er hatte mit den ganzen Skandalen nichts zu tun. Und dann kam er mit der Idee von Instafo auf mich zu. Und da ich selber, ich würde sagen, so ein bisschen planlos war, ich wusste, Partys will ich nicht, ich wusste, Allianz möchte ich nicht. Und dann war ich, hey, lass uns das einfach machen. Und wir waren beide sehr, sehr grün an den Ohren, sind aber da losgelaufen, hatten Leute dann gewinnen können, die an uns glaubten. Mhm. Und das war so der Beginn der Reise.
Mhm. Nimm uns mal so ein bisschen mit in Stefo. Ich habe mir das ja auch angeschaut und ich habe das Gefühl, ich habe einen ganz guten Überblick des Marktes, sowohl was irgendwie so Stellenbörsen sind, aber was natürlich auch Wettbewerber ist mit Headhunter oder Personalberater oder Personalvermittlung oder Personaldienstleistungen, was es nicht alles gibt. Wo seht ihr euch in diesem ganzen Gefüge? In welchem Bereich sagt ihr, da fühlen wir uns zu Hause? Und du hast vorhin gesagt, so gerade dieses Arbeitnehmernahe. Wie sieht so eine Reise für so einen möglichen neuen Arbeitnehmer aus, wenn der sich auf Instafo begibt?
Genau, so sehen wir uns da. Ich glaube, wir nehmen auf der einen Seite, holen wir uns einen Marktanteil von den Personalberatern, die so Longtail machen, jetzt nicht irgendwie super stark in der Nische sind und da ein sehr gutes Netzwerk haben oder aber jetzt nicht in dem Executive-Bereich, da würde ich uns auch abgrenzen, aber die meisten Jobs, die bei uns so vermittelt werden, nur Durchschnittsgehalt 70.000 Euro plus minus. Wir haben im Tech-Bereich gestartet, mittlerweile launchen in sehr regelmäßigen Abständen neue Job-Verticals, haben jetzt Sales letztes Jahr mit auf die Plattform genommen, Marketing. Dieses Jahr werden Finance zeitnah noch launchen, Consulting ist mit dabei, Projektmanagement ist mit dabei und gehen da so Stück für Stück in verschiedene weitere Jobkategorien und sehen uns da als Plattform im gesamten White-Collar-Bereich.
Nur Festanstellungen?
Nur Festanstellungen. Und dann merken wir aber auch, dass wir mittlerweile immer mehr Kunden auch Budgets von Stellenanzeigen zu uns shiften, weil sie sagen, dort stimmt die Qualität nicht, ich zahle upfront, ist ja auch eine gewisse Art von Retainer, die da bezahlt werden. Und weil unser Preismodell ist, wir nehmen 15% vom Jahresbrutto und ansonsten ist kostenlos. Also Unternehmen kann einfach ins Staffel nutzen und zahlt nur, wenn es jemand einstellt. Mhm. Und dann 15% Transaktionsgebühr. Wir alle kennen das von allen anderen Marktplätzen. Da zahlst du auch immer einen Share, einen Cut von dem Transaktionsvolumen, das über den Marktplatz geht.
Aber für den Kandidaten oder die Kandidatin ist es kostenlos.
Genau, okay. Für Talente ist es komplett kostenlos. Und genau, und wie sieht die Reise für so ein Talent aus? Die melden sich bei uns an. Können sie mit ihrem LinkedIn-Profil, können ihre Daten mit einfügen, geht relativ schnell, haben wir auch eine super hohe Completion Rate, also wie viel den Sign-up starten und dann auch beenden, die liegt bei 70%.
Weil es nur 3 Minuten dauert.
Was auch relativ schnell ist, genau. Mhm. Und dann sehen die direkt aufgrund der Präferenzen, welche passenden Jobs passen auf meinem Profil, sehen das in so einem Feed, können sich das anschauen, sehen da die Beschreibung, sehen da die ganzen Infos. Wir versuchen das alles auch sehr, sehr individualisiert zu machen. Also zum Beispiel für ein Tech-Talent hast du eine andere User-Journey als im Sales-Bereich, weil da auch andere Sachen dann relevant sind. Und dann kannst du direkt mit dem Unternehmen chatten. Also du kannst mit einem Klick kannst du ein Unternehmen chatten, kriegst dann eine Antwort und kannst deinen gesamten Bewerbungsprozess über Instafo managen. Natürlich gehen dann irgendwann teilweise auch auf andere Medien rüber, wenn die sagen, wir haben schon mal telefoniert oder rufen sich dann an. Aber das ist die initiale Journey und bist halt super schnell da im Austausch. Und auf der anderen Seite können auch Unternehmen dich anfragen. Da ist ein sehr hoher Response Rate. Also kennt ihr so irgendwie Vergleiche davon, Active Sourcing und die dann da eher im einstelligen Prozentbereich sind. Und bei uns geht die Richtung 30% von angefragt zu Interview, weil das Unternehmen auch auf der anderen Seite, also so, wir haben also eine Multisite-Plattform, wir haben Talente zu Unternehmen und Unternehmen auch zu Talenten, also es geht in beide Richtungen. Genau, das ist so die User-Journey und die Unternehmen, die stellen ihren Jobs bei uns online, wie gesagt, komplett kostenfrei, können natürlich dann auch später andere Pakete buchen, mit mehr Feature, aber die können erstmal Instafo komplett kostenfrei nutzen, zahlen 15%. Damit sind wir meistens mit die günstigsten im Markt, wenn man uns mit Personaldienstleistern vergleicht. Und auch jetzt der Vergleich mit Stellenanzeigen ist super, weil da zahlst du halt upfront, weißt nicht, was du irgendwie kriegst und zahlst wirklich nur bei Erfolg und hast eine viel, viel höhere Qualität und musst die ganzen schlechten Bewerbungen nicht aussortieren. Genau, und die stellen dann die Stellen online und können dann direkt mit den Talenten chatten, können das alles darüber managen, haben noch so ein Mini-ATS, also ein Applicant-Tracking-System, wo sie das Ganze auch mit managen können, aber können auch die direkte Integration in ihre Systeme haben, wenn sie es möchten.
Was macht es mit dir, René? Du bist ja so in dem Bereich ja jetzt auch gerade super aktiv.
Ja, ich glaube.
Bist du da bedroht oder?
Nein, weil ich denke, dass es für verschiedene Talente, wenn ich es so, und verschiedene Unternehmen auch verschiedene Lösungen geben muss. Ja, ich glaube, es gibt Talente, die sagen, ich fühle mich da vielleicht viel wohler auf so einer Plattform. Da bin ich vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen anonymisierter, kann ein bisschen schauen, kann mich ein bisschen fühlen, kann auch mal ein bisschen Windows-Shopping machen, was es denn so da draußen noch so gibt. Wer springt denn auf mein Profil an? Dann kann ich mich vielleicht entscheiden und wollen vielleicht nicht mit einem Headhunter sprechen oder wollen sich direkt bewerben bei Unternehmen. Und für Unternehmen kann es super spannend sein. Ich glaube auch so ein bisschen einen breiteren Teich mal zu fischen und vielleicht auch aufs Geld zu schauen, muss man ja auch sagen. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe viele Stellen, da habe ich 15%, da kann ich auch mal mein Employer Branding ein bisschen testen auf so einer Plattform. Ich glaube, da ist für jeden was dabei und überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn es viele davon gibt, die eine hohe Qualität haben, die einen guten Job machen, weil es dann auch unsere Branche wiederum stärkt. Ja, ich glaube, wir haben alle ein bisschen die Herausforderung, dass die Branche der Vermittlung immer so ein Schmeckel hat, würde man sagen. Und deswegen ganz im Gegenteil.
Deswegen versuchen wir es auch klar davon abzugrenzen, um nicht mit, weil wir sind auch kein Personaldienstleister, wir bieten, also am Ende liefern wir natürlich alle Talente, aber es gibt auch Referral-Tools, wo du Mitarbeiterempfehlungen, die liefern auch am Ende Talente. Also es gibt ja einen extrem großen Strauß an Lösungen, die zu dem gleichen Ergebnis führen, aber einen Headhunter klassisch, der brieft die Leute vor, der liefert dann nochmal ganz anders von der Qualität, weil er mit den jeden Einzelnen spricht. Ja, ja. Das machen wir einfach nicht. Der nimmt aber natürlich dann auch einfach mehr Geld und wir sagen, hey, guck mal, wir geben dir als HR oder Fachabteilung einfach die Möglichkeit, direkt zu hiren. Und man kennt es ja auch von anderen Bereichen, ne? Zum Beispiel auch im Maklerbereich bei Immobilien gibt es ja auch einfach immer mehr, wie so ein Mac-Makler oder so, sagt, hey, wie können wir denn vielleicht auch teilweise bei einem Produkt das Ganze den Mittelsmann rausnehmen. Jetzt ist das der Vergleich noch mal ein bisschen komplexer, weil du hast auf der anderen Seite in der Regel Leute, die verkaufen vielleicht das erste Mal ihre Wohnung, Haus oder kaufen das erste Mal. Aber die HR-Abteilung ist ja in der Regel geübt damit und die Fachabteilung auch. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie kann man das?
Genau. Also die müssen es auch wollen, ne? Ich meine, klar. Die müssen die Zeit haben dafür, die müssen es wollen. Das ist natürlich immer mit Aufwand verbunden. Ja, das heißt, HR-Abteilung, aber auch Fachbereich müssen da ja sich damit beschäftigen, müssen rein, müssen suchen. Das ist ja oftmals das, was sie nicht machen wollen.
Ja, deswegen, wir müssen bei uns da nicht suchen. Also sie kriegen dann wirklich die Talente vorgefertigt, weil die Talente ja bei denen dann sich bewerben. Ja.
Aber es muss trotzdem irgendwie gemacht werden. Und bei einer Personalberatung kriegst du es halt frei Haus geliefert und kannst dann eventuell noch sagen, nehme ich oder nehme ich nicht. Aber was mich interessieren würde, wir hatten das im Vorgespräch schon mal, wie gehst du sicher, dass die sich nach einer gewissen Zeit, wo die sich dann über Chats unterhalten, dann doch telefonieren und dann am Ende sagen, nee, wir kommen doch nicht zusammen. Auf einmal merkst du nach einem Vierteljahr, es hat die Person doch angefangen in dem Unternehmen, aber dann leider nicht über uns.
Genau, also ich glaube, wie bei allen anderen, auch da wieder Plattformen aus Airbnb, kenne ich das auch manchmal. Und dann schreibt man denen, hey, können wir es nicht vielleicht außerhalb von Airbnb? Also so Leakage ist Teil des Business, aber ist geschwindend gering. Und natürlich haben wir auch schon, wir haben Sicherungsmechanismen, wo wir das auch wirklich abprüfen, weil am Ende leben wir davon und das ist unsere Daseinsberechtigung, wenn wir da umgangen werden. Ich meine, wir haben auch geliefert und wir haben die Qualität und das Versprechen gehalten, ist auch nur mehr als fair, da das Geld zu bezahlen, was ausgemacht war. Und wir haben da so Überprüfungsmechanismen und wenn dann auch rauskommt, dann sind wir da auch relativ hart im Ansprechen, weil wir sagen, so, hey, wir leben davon und wir haben knapp 100 Leute, die bei uns arbeiten und wenn alle uns verarschen, dann können wir auch die Gehälter nicht mehr zahlen. Ja? Mhm. Und in der Regel, also es gibt zwei Arten, wenn das rauskommt, die passieren. Das ist einmal, sage ich mal, so ein bisschen inhabergeführtes, kleineres Unternehmen, wo wir denken so, hey, ich bin neunmal klug und mache das irgendwie mit Absicht nicht. Und bei uns kommt es halt meistens immer raus, weil wir da sehr gute Qualitätssicherungsmechanismen hinten raus haben. Und dann haben wir in der AGB auch eine Vertragsstrafe, die da einfach mit einhergeht. Oder es sind einfach auch irgendwie größere Kunden und gute Kunden von uns und dann setzt man sich danach an den Tisch, sagt, shit, wir haben das irgendwie hier vergessen, gar kein Thema und man findet da eine Lösung. Ja, also ich sag mal so, es gibt die, wo du wirklich weißt, es ist Vorsatz und dann stehe ich da auch relativ hart dann dafür ein, weil ich sag, ich habe auch einfach Mitarbeitende, die ich schützen muss. Mhm. Oder es ist einfach wirklich ein Versehen und dann findet man da immer eine Lösung.
Macht ihr das, die Schneise so ein bisschen so KI, macht ihr das dann auch noch händisch mit dem Team oder macht ihr das schon auch KI-gestützt, dann die Kontrolle?
Das ist technologisch supported, aber bisher geben wir das noch an ein externes Team im Ausland, weil wir einfach da merken, es war für uns bisher der einfachste Prozess. Ja. Jetzt sind natürlich die Bewerbungszahlen bei uns die letzten Jahre haben sich verX-facht. Das heißt, das, was überprüft werden muss, ist auch ein höheres Volumen. Ja. Das heißt, da wird jetzt immer mehr auf eine reine technologische Lösung gehen. Aber bisher war es einfach prozessseitig für uns einfacher, das Thema dann outzusourcen.
Und jetzt vervielfacht, jetzt mal zurück 10 Jahre, 2014, du hast ja gesagt, so eines der Grundhoffnungen oder Ziele von der Gründung war, diesen Prozess für die Menschen, die sich bewerben, angenehmer und wahrscheinlich vielleicht auch so ein Stück weit demokratischer zu gestalten. Ja. Wie findest du, hat sich das die letzten 10 Jahre entwickelt, so diese Sicht auf ein Talent? Hat sich das wirklich umgekehrt, dass es eher darum geht, dass die Talente mehr Macht haben versus den Arbeitgebern? Ist es gleich? Oder würdest du sagen, hey, immer noch am Ende ist es ein Markt von Arbeitgebern?
Ich glaube, es ist phasenseitig. Also wir haben während Corona natürlich nochmal sehr, sehr stark gemerkt, dass es gerade jetzt im Tech-Bereich einen definitiven Arbeitnehmermarkt ist. Die Gehälter sind hochgeschossen, gab einfach keine Talente mehr auf dem Markt. Und die letzten 1,5 Jahre merken wir schon, hat sich das wieder leicht geschiftet. Ich glaube, der langfristige Trend, den ist allen bewusst. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben ein demografisches Thema, das wird sich weiter zuspitzen. Und ich glaube schon, dass immer mehr Waffengleichheit, nenne ich es mal, herrscht zwischen Unternehmen und Talenten. Aber es kommt ja auch immer darauf an, was bin ich für ein Unternehmen, was bin ich für ein Talent, was habe ich für ein Skillset, was habe ich für ein CV. Und die, nenne ich mal, guten Personen, die sind heute immer noch, würde ich sagen, in der besseren Position im Sinne von, die haben genügend Optionen. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, dass sich der Markt auch weiterhin in die Richtung schiebt. Und ist meiner Meinung nach auch eine normale Evolution, die wir in ganz vielen anderen Bereichen gesehen haben. Und deswegen bin ich auch langfristig nicht so bullig auf das Thema Classifieds, weil die haben natürlich alles noch unfassbar gute Margen und werden auch sehr lange Daseinsberechtigung haben. Aber ich sehe die Zukunft einfach mehr in einem Plattformen, wir haben vorhin drüber gesprochen, was ist, wo du einfach das Ganze mehr nicht nur transaktional gestaltest und ich mache hier ein Listing und führe dich dann woanders hin, sondern wie kann ich einfach eine sehr, sehr gute User Experience für beide Parteien liefern.
Du hast jetzt ein Wort verwendet, was ich nicht kenne, Classifieds.
Genau, also Classifieds sind so der Begriff für einfach so, du postest irgendwie was und das, was früher in den Newslettern gemacht wurde, wie zum Beispiel Job Classifieds, Stepstone, Indeed, gibt aber auch in anderen Bereichen, wo ImmoScout ist auch ein Classified, ja. Autoscout, mobile.de, das sind alles so, hey, hier, guck mal, gibt es einfach Posting und Annoncen und du kannst dadurch skippen. Und das ist ja nicht, ich komme ja dann immer wieder irgendwie raus auf die Plattform, bin dann mit den Personen im Austausch, komme wieder zurück und ich glaube, gerade im Jobbereich wird das mittelfristig nicht mehr die Zukunft sein, sondern wird sich auf die nächste Evolutionsstufe von einem Classified-Modell ist einfach eine Plattform.
Mich würde interessieren, Christoph, gerade was die Talente angeht, wie ist so das Durchschnittsalter, was ihr da an Talenten habt? Weil mich beschäftigt so ein bisschen das Thema, dass wenn man vielleicht in ein gehobeneres Alter kommt, immer noch so den klassischen Bewerberweg geht oder vielleicht auch gar nicht mehr dorthin kommt, wo man vielleicht hin will und eingestellt wird auch. Habt ihr da eine Range oder habt ihr auch viele, viele erfahrene Talente bei euch auf der Plattform?
Ja, also ich würde sagen, der größte Teil ist bei uns schon irgendwie zwischen 30 und 40 Jahren. Aber wir haben auch mal welche, die sind irgendwie 50 und haben natürlich auch teilweise juniorigere Leute. Aber so das Medium ist schon mit einigen Jahren Berufserfahrung und jetzt nicht Einsteigerjobs. Haben wir auch, also kannst du auch, aber es ist schon eher so Sweet Spot in den eben genannten Bereichen. Hat, glaube ich, mehrere Aspekte. Einmal, dass wenn Leute vielleicht in dem fortgeschritteneren Alter sind und sich dann nochmal über einen Jobwechsel Gedanken machen, wenn sie vielleicht eher, wenn sie aktiv abgeworben werden oder sind einfach schon auch in einem Executive-Bereich, wo du andere Lösungen nutzt. Und in dem ganz, ganz jungen Bereich haben wir auch immer, aber sagen wir, da ist der Markt, bewerben die sich auch halt einfach direkt auch bei den Unternehmen. Ja, also das ist schon so der Sweet Spot. Ich nenne es mal Fach- und Führungskräfte und dafür müssen sie einfach schon eine gewisse Erfahrung haben.
Also so zweiter, dritter Wechsel vielleicht, genau. So wahrscheinlich, ne? Irgendwie einmal gelernt, dann so ein bisschen irgendwo, ich sag mal, sein Meisterstück gemacht oder so ein paar Jahre und dann nochmal geschaut, wo kann ich vielleicht als nächstes hinkommen.
Ja.
Okay. Das heißt, ich bin schon zu alt oder ja, wahrscheinlich das obere. Ich bin. Gute Frage. 41?
Nee.
Ja?
Nee.
Gott sei Dank. Okay. Ja. Aha.
Aber du bist ja jetzt eher auf einem, je nachdem, was du suchst, dann sag ich, suche eine Geschäftsführerposition. Mhm. Die haben wir aktuell wahrscheinlich nicht viele auf der Plattform, weil du da ja in der Regel auch andere Wege gehst. Mhm. Ja, da suchst du dir einen Executive Headhunter und willst ja auch ein bisschen Diskretion.
Jetzt aber Diskretion, habt ihr jemals überlegt, diesen ganzen Prozess auch komplett anonym zu machen? Da gab es ja immer wieder auch so
Bemühungen. Nee, im Gegenteil, weil wir eher gesagt haben, wir wollen das Ganze öffnen, weil für beide Parteien ist es gerade als Unternehmen, du möchtest kein anonymes Profil haben. So, das ist was Personaldienstleister in den Markt gebracht haben, weil sie alle in dem gleichen Teich fischen und alle dieselben Profile haben, aber als Unternehmen möchtest du nicht diese anonymisierten Profile machen. Wir gucken natürlich, dass wir das jetzt nicht sofort machen, dass du den irgendwie auf LinkedIn dann schreibst und sagst, ich habe dich da irgendwie gesehen. Aber wir gehen eigentlich dahin und sagen, wie können wir einfach so viel Value über unsere Plattform liefern, dass die Leute uns nicht umgehen wollen, weil Budget ist da, wir sind günstiger als der Rest. Wie können wir da auch einfach den Wert liefern, dass es gerne bezahlt wird?
Schwärzt man denn so Profile noch, René?
Das ist eine gute Frage. Wir nicht. Weil wir eigentlich im Vorfeld schon versuchen zu klären, dass wir es exklusiv bekommen. Wir versuchen vorher auch die Vertragskonditionen zu besprechen. Ich glaube, das ist immer so ein Thema, man versucht mit so einem geschwärzten Profil den Kunden so ein bisschen anzufüttern und dann sagt er, ja, hätte ich gern irgendwie, würde ich gerne mal sehen. Und dann ist er einfach nicht mehr verfügbar oder ist gar nicht mehr da. Aber man hat vielleicht so sein Zeichen gesetzt. Also wir nicht, wir wollen vorher eigentlich die Konditionen besprechen und dann schicken und dann nicht anonymisiert. Aber es gibt genug, die es nicht so machen, wie Christoph gerade gesagt hat, ja.
Ja, oder ich kriege auch teilweise einfach kalt per E-Mail, hey, hier sind Profile. Also daher kommt, du hast gesagt, schlechte Image von der Personaldienstleistung. Ich glaube, genau auch daher kommt das, ja, dass du halt viel auch so Drückerkolonnen hast, die.
Also, ohne dass ich jetzt wirklich zu personalisieren, aber du hast natürlich sehr viel auch aus UK, muss man sagen, sehr viele englischsprachige Agenturen, die schon seit 30, 40 Jahren so arbeiten und dann so ein bisschen in den deutschen Markt reingespült werden. Aber ich glaube, umso mehr es gut machen, umso mehr es auch transparent machen, umso besser wird es für die Branche.
Ja.
Aber nehmen wir uns mal ein bisschen mit zur Technologie, KI. Ihr habt ja auch sicherlich Leute, die trotzdem noch mit Menschen telefonieren. Aber wie läuft dieses Ganze schon auch Technologie unterstützt ab?
Ja, also ich glaube, ein Mythos, mit dem ich gerne aufräumen würde, der Erfolg von Instafo ist nicht irgendwie der Matching-Algorithmus. So. Mhm. Weil ohne Talente und ohne Unternehmen auf der Plattform brauchst du auch keine, also wenn ich niemanden habe, den ich zusammenbringen kann, bringt mir der beste Matching-Algorithmus nichts. So, aber wie funktioniert, also wir versuchen Technologie einfach überall mit aufzunehmen, wo es Sinn macht und wo es einfach den Prozess verbessert. Mhm. Und da ist natürlich das Matching und wie finden die Talente zueinander eine der relevantesten Themen.
Ja, ja.
Und da hängt es aber auch nochmal von Jobkategorie zu Jobkategorie ab. Also im Tech-Bereich kannst du halt sehr, sehr gut über auf Hard Skills gehen. Was für Frameworks, was für Programmiersprachen haben die Personen. Aber im Sales-Bereich ist das halt weniger relevant. Und da sehen wir zum Beispiel auch in Zahlen, Daten, Fakten bei uns auf der Plattform, dass zum Beispiel im Sales-Bereich wird viel öfter ein erstes Interview geführt, weil halt ist so, hey, eigentlich ist, oder in vielen Bereichen ist mir egal, was hat die Person vorher gemacht, wenn sie gut verkaufen kann. Wir haben auch super gute Leute bei uns im Sales, die waren vorher in der Gastronomie und sind Quereinsteiger. Ja. Aber das heißt, aus dem Lebenslauf weniger rauslesen, außer es jetzt vielleicht höherer Enterprise-Sale, wo wirklich Expertise, Tiefe benötigt wird. Und dann hast du aber, okay, davon zum Hiring ist da dann wieder ein bisschen schlechter. Mhm. Und wie können wir das Ganze, eigentlich ist unser Ziel, wie können wir das Ganze so gut vorkuratieren, dass dieses klassische Erstgespräch-Telefonat nicht mehr notwendig ist. Ob sie es noch machen, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ja.
Aber dass es wirklich eigentlich nicht mehr notwendig ist, weil du so viel Informationen über das Talent hast und dem Sales sind dann ganz andere Sachen. Was sind Vorqualifizierungsfragen? Wie können wir das Ganze über die Plattform abbilden? Das sind so Themen. Und natürlich ist bei uns mit KI, ihr müsst euch vorstellen, dass das Matching, was wir machen, ist, wir gucken uns alle Attribute von Talent und von einem Job an und machen das dann in einem mehrdimensionalen Raum als Vektoren wird es dann embedded und dann gucken wir, okay, wie weit sind die voneinander entfernt, damit du halt genau nicht das Thema hast, wie eine Person hat vielleicht im Tech-Bereich, ist es einfach zu beschreiben, hat irgendwie eine Programmiersprache oder hat ein Framework drin, wo du weißt, aus dem Framework geht die Programmiersprache, hat aber vielleicht die Programmiersprache nicht im Profil drin und der Job hat es und so, du kannst da nicht dieses, hier steht A, da steht auch A, okay, passt, sondern du musst es einfach andere Möglichkeiten finden. Und im Sales, wie gesagt, ist sowas aber weniger relevant. Im Marketing ist sowas weniger relevant. Da geht es dann mehr darum, okay, was hat die Person für Erfahrungen gemacht, mit was für Budgets hat sie verwaltet, was vielleicht CRMs hat sie gearbeitet, was für Unternehmen hat sie verkauft, wie lang waren die Sales-Cycle, also Dinge, die mich da eher interessieren und wie können wir das Ganze im Profil abbilden und wie können wir auch einfach mit Large Language Models diesen gesamten Prozess supporten von Erstellung der Stellenanzeige. Wie ist denn der Markt da drauf, damit du weißt, wenn ich mein Gehalt ändere, dann ändert sich auch der Talentpool. Siehst du das alles sehr transparent? Wie viele Talente gibt es da? Kriegst du da irgendwie eine kurze Summary? Also alles, was einfach den gesamten Recruiting-Prozess erleichtert.
Ist es dann Instafo 2.0 oder 3.0, wie auch immer, da mehr KI-Technologien mit reinzubringen?
Ja, wir bauen jetzt keine KI-Technologie der KI-Technologie wegen, sondern wir gucken halt immer, wo macht es Sinn, den Prozess zu supporten. Und ich würde nicht sagen, dass, also Instafo 1.0 war dieses Tech-Enabled Headhunter und das jetzt Instafo 2.0 ist eine Plattform. Mhm. Und natürlich entwickeln wir uns da auch immer in der Speerspitze der Technologie. Unser Produkt- und Tech-Team ist einer der größten Teams in unserem Unternehmen.
Mhm. Und wie viel habt ihr da?
Wir sind da so knapp 25 Leute. Mhm. Und da geht es halt wirklich, okay, wie können wir weiter innovativster Player am Markt bleiben und die beste User Experience für beide Seiten gewährleisten.
Jetzt habe ich so, wenn man Instafo googelt, findet man ab und zu auch Softwareunternehmen als Deklarierung. Siehst du das auch so, dass ihr ein Softwareunternehmen seid?
Ja. Okay. Also genau, und da wir vergleichen sind natürlich alles viel, viel größere Companies, aber ein Airbnb ist ja auch kein Reisebüro und Amazon ist kein Retailhändler. Ja. Und ich glaube auch, dass, also ist ja auch erstmal egal, also, oder ich sag mal, warum ist es für mich wichtig? Ich mach mal ein Beispiel. Bei uns ist, wir hatten ja auch im Vorhinein ein bisschen drüber über Gehälter gesprochen und so Sales. Und bei Personal Dienstleistern können halt die Top-Sales-Leute, und Sales ist da ja, sagen wir mal, 360 Grad, also Akquiristen, Kunde plus dann auch das Talent, und dann verdienen dann da irgendwie ihre sechsstelligen 100 bis 300.000 Euro im Jahr, die Top-Performer. Bei uns ist, wenn ein Hire über unsere Plattform passiert, da ist da niemand irgendwie dran
beteiligt.
Beteiligt, ne? Ist nicht, ja, so, hey, du hast einen guten Job gemacht oder juhu, das ist dein Hire. So. Okay. Wir haben ja vorhin auch.
Ihr habt diese Sales-Kultur da nicht.
Natürlich haben wir ein Sales-Team, die holen Unternehmen rein, ja, neue Unternehmenskunden, aber wir haben nicht dieses so, ja, ich habe da irgendwie ein Hire gemacht, weil auch das, was ihr im Jahr macht, passiert bei uns in 2 Tagen, ja, so, oder in einem Tag. Und das ist so, wir haben da ein ganz, ganz anderes, hochvolumiges Geschäft, und deswegen ist es für mich relevant, wie baue ich die Organisation. Deswegen sehe ich mich als Software und nicht, weil es irgendwie cool ist oder ich mich abgrenzen möchte, sondern ich sage so, hey, bei uns ist es Produkt first. Wir überlegen nicht, wie können wir Sachen prozessual mit dem Team lösen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, mehr Sales-Leute, mehr Recruiter auf irgendwas drauf schmeißen, sondern wie können wir halt einfach wirklich ein viel, viel besseres Produkt bauen. Mhm. Und bedeutet natürlich auch später, wenn ich die Sachen nicht mit Headcount lösen muss, sondern Technologie, wo die Grenzkosten halt dann, die ich irgendwann kaum mehr habe, ne, ob ich jetzt 1.000 Leute vermittle oder 3.000 Leute, so die Infrastruktur ist die gleiche, und das spiegelt sich am Ende halt auch ganz stark in den Margen wieder.
Aber wenn du es gerade so sagst, vielleicht ein bisschen Einblick in deine Zahlen, ganz spannend. Was habt ihr so für, wie viele Vermittlungen reden wir da im Monat? Oder kannst du sowas sagen im Schnitt?
Ja, also wir werden dieses Jahr knapp an den 4-stelligen Zahlen im Jahr.
In der Vermittlung.
Genau, ja. Wir haben jetzt im September, sind wir wahrscheinlich das erste Mal 3-stellig. Ja.
Wow. Mhm. Das ist dann schon eine Masse, gell? Ja. Ah, nur in Anführungszeichen Deutschland?
Mhm. Und was hat dich, oder denkst du drüber nach? Es gibt ja so 3 Vertragsarten in der Branche. Es gibt Arbeitnehmerüberlassung, ja, es gibt das klassische Dienstleistungsverhältnis, Freiberuflichkeit und Perm. Denkst du darüber nach, auch andere Vertragsarten mit draufzunehmen, oder wie sind deine Gedanken dazu?
Nicht konkret. Ich glaube, es gibt super viele andere Möglichkeiten, auch das Thema Internationalisierung zum Beispiel. Und ich finde das alles spannend. Allerdings ist für mich schon auch relevant zu sagen, ich will den Fokus halten, weil du kannst alleine im Permanent Placement in Deutschland eine Billion-Dollar-Company bauen, ja, also über 1 Milliarde Wert generieren. Und solange ich dort halt, also ich würde das immer höher priorisieren, als in einen kompletten neuen Bereich reinzugehen, erstmal, ist gerade mein Blick da drauf, weil ich da einfach glaube, da steckt einfach viel, viel mehr Wert für uns drin. Mhm. Und auch zum Beispiel eine Internationalisierung, und wir haben da Ziele, Frage ist immer nur wann, erhöht halt die Komplexität, verdoppelt die nicht, sondern du hast halt eine Potenz in der Komplexität, die du mit drauf machst, weil du musst. Das größte Thema ist auch so Liquiditätsmanagement. Also wie viel Talente habe ich von welchen? Weil ein Personaldienstleister, der ist ja mehr on demand. Hey, ich habe irgendwie hier eine Stelle, und dann suche ich in irgendwie vorgefertigten Pools, suche ich dann dafür Leute. Ja. Wir haben halt zur gleichen Zeit tausende Stellen bei uns auf der Plattform. Wie können wir das irgendwie managen, dass wir auch dann die richtige Anzahl der Talente haben? Da muss es auch von der Location stimmen, muss von der Seniorität stimmen. Wie können wir das Ganze halt wirklich im Liquiditätsmanagement auch machen? Und das im Ausland wird halt nochmal die Komplexität um einiges erhöhen. Deswegen ist für uns immer eine sehr, sehr, also wir versuchen sehr lang und intensiv drüber nachzudenken, was sind wirklich so die nächsten Schritte, die wir machen, auch technologisch und von der Entwicklung, weil du da einfach auch nur immer begrenzte Ressourcen hast und gezielte Wetten treffen musst und kannst.
Willst du als ganz direkte Frage, als Unternehmer, der ja auch das, ich sag mal, Softwareunternehmen deklariert ist, du hast es gegründet, du hast vorhin von dem Wert gesprochen von dem Unternehmen, willst du Instafo mal verkaufen?
Ja, wir hatten Anfang des Jahres noch eine große Finanzierungsrunde, 10 Millionen Euro eingesammelt, und eigentlich immer, wenn du Investoren mit reingehst, ist der Beginn von einem Verkauf, weil außer die sind jetzt irgendwie Family Office und wollen das lange irgendwie halten, aber in dem Fall ist da einfach ein Fonds hinten dran, der auch wieder Geld an seine Geldgeber zurückzahlt, und deswegen ist das für mich schon irgendwann Teil der Journey, das ist nicht so das Ziel, weil in einem Verkauf ist ja auch oft, du gehst ja mit den neuen Eigentümern ja auch dann weiter, ja, oder beteiligst dich vielleicht zurück oder machst den weiteren Weg und vielleicht machst du irgendwann ein IPO, also ich glaube, versuche das auch oft, wenn aus meinem Team die Fragen kommen, zu sagen, ein Verkauf ist, das muss erstmal nichts bedeuten, dass sich was ändert. Natürlich kann sich das so ändern, neue Eigentümer, andere Spielregeln, aber gibt auch gute Beispiele, wo sich da einfach nichts geändert hat. Und dass das bei uns aber, auch wenn wir weiter so erfolgreich sind, irgendwann kommt und gab auch bis jetzt schon Angebote. Aber da war einfach für mich, hat das einfach noch nicht gepasst und habe ich nicht als richtige Entscheidung fürs Unternehmen gesehen. Mhm. Und es ist mit Sicherheit, irgendwann werde ich da auch nochmal anders drüber nachdenken.
Okay. Heißt, gibt's oder was gibt's denn für dich als nächstes Ziel oder nächsten Schritt? Also 32 ist jetzt kein Alter. Nicht ganz, dass du mein Sohn sein könntest, aber gibt's da noch irgendwas, wo du sagst, nochmal neues Unternehmen oder irgendwas Verrücktes? Außerhalb?
Ja, ich versuche, also natürlich wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe keine Gedanken, was für Möglichkeiten und was mir vielleicht noch Spaß machen würde. Aber ich versuche schon, meinen Fokus einfach da zu halten. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe ja selbst auch Startup Investments, ich habe noch Vorinvestments, heißt, ich habe auch da schon, ich habe mal so 5-10% meiner Zeit sind auch teilweise andere Themen und deswegen versuche ich da schon mit in Staffo meinen Fokus zu halten und nicht noch irgendwie jetzt nächstes zu überlegen, wo geht's danach hin. Aber du hast gesagt, ich bin 32, ich glaube es nicht irgendwie unwahrscheinlich, dass in einem Horizont von plus minus 5 Jahren da sich auch mit in Staffo einfach dann nochmal was tut. Und dann könnte ich mir vorstellen, einfach nochmal mit der gesamten Erfahrung und dem Netzwerk, was ich habe, was Neues zu gründen. Auch gar nicht unbedingt in dem HR-Bereich, weil ich sehe mich jetzt nicht als so, ich bin hier Experte in dem HR-Bereich. Im Gegenteil, ganz und gar nicht. Ich glaube, ich verstehe den Bereich gut, aber für mich geht es mehr Unternehmertum, digitale Produkte aufzubauen. Und kann mir aber auch genauso gut vorstellen, vielleicht auf die Investorenseite nochmal stärker zu spielen. Ich finde Private Equity super spannend. Auch Werte zu heben an mehr etablierten Unternehmen, wo du eigentlich schon Product Market Fit hast, aber die ein bisschen ja von der Innovationsgrad weiter hinten sind, finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Weg. Aber wie gesagt, versuche mich da, also oder beschäftige mich da nicht intensiv mit, sondern habe gerade meinen vollen Fokus in Staffo auf.
Aber vielleicht wollen wir ja, Christoph, ich meine, du hast ja deine Jugend, ich glaube, es ist länger, vielleicht wollen wir ja auch in den Fußball nochmal zusammen reingehen.
Vielleicht, ja.
Ich meine.
Aber hoffentlich auf der Management-Seite, oder?
Zum auf der Investorenseite vielleicht, ja. Und dann können wir zumindest nicht samstags beeinflussen, aber unter der Woche zumindest so beeinflussen, dass, naja.
Ich glaube, viele Fußballvereine sind sehr, sehr schlecht gemanagt, ja. Weil viel Liebhaberei mit dabei ist. Könnte ich mir vorstellen, ein Investor und guter Bekannter von mir macht das bei Kickers Offenbach. Ja. Macht da einen super Job. Der ist auch Präsident.
Gut. Jetzt, bevor wir Richtung letzte Frage gehen, die Zeit fliegt. Jetzt gerade schon, wie du schon gesagt hast, gutes Management. Gibt es denn irgendeinen Tipp oder irgendeine Einsicht von dir aus den letzten Jahren, die du gerne teilen würdest, um vielleicht jetzt auch gerade jungen Führungskräften irgendwie mitzugeben, hey, das war wirklich ein Learning von mir, was meine Art zu führen verändert hat?
Boah, können wir eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich über meine Learnings machen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
Ja.
Ein Thema, was bei mir schon immer präsent ist, auch wenn ich mit eigenen Mitarbeitenden spreche und gerade wenn die Leute jung sind. Wir sind natürlich nicht mehr in einer Zeit, wo du mit vom ersten bis zum letzten Job das Gleiche machst. Aber ich glaube schon auch, dass oftmals in der Karrieregestaltung zu früh auf zu falsche Incentives optimiert wird. Und ich glaube, wenn du das Ganze mal in Relation setzt, sagen wir mal, jemand fängt irgendwie, damit wir es einfach rechnen, mit Mitte 20 an zu arbeiten und geht mit Mitte 60 in den Ruhestand, 40 Jahre. Ich würde eher sagen, es wird in der Zukunft länger sein. Lebenserwartung wird älter, Rentending, brauchen wir jetzt nicht alles aufmachen, aber sagen wir mal mindestens 40 Jahre. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes Investment, wenn du mindestens die ersten 10 Jahre auf Learning optimierst und nicht auf Gehalt. Das bedeutet nicht schlecht zu bezahlen, aber halt nicht immer da weiterzugehen und dann mit der Zeit das so ein bisschen shiftest oder dann anderweitig schaust. Ansonsten sehe ich ganz oft, wenn zu früh auf Gehalt optimiert wird, dass dann auch sehr schnell ein Plateau erreicht wird und indem man vielleicht wieder runterfällt. Weil natürlich wird viel irgendwie draußen auch immer geworben, mir kannst du das verdienen, kannst du mir das verdienen. Aber ich würde immer mir die Frage stellen, wo ist meine Lernkurve am steilsten? Und es gehört Verantwortung mit dazu, gehört, wie entwickelt sich die Company etc. Und da habe ich schon ein paar Beispiele auch gesehen, wo ich sage, hey, time will tell, aber ich glaube, es ist halt die falsche Entscheidung. Und es ist natürlich auch incentiviert durch die Gesellschaft, in der wir heute leben, wo irgendwie jeder auf Social Media zeigt, hey, guck mal, wie toll, reich und schön ich bin und nur irgendwie Und das ist natürlich dann auch Neid und ich will das irgendwie auch haben und dann eine eigene Unzufriedenheit. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr ungesunder Kreislauf. Und die Leute, die ich bewundere, sind eigentlich diejenigen, die sehr konsistent an ihren Zielen arbeiten und sich nicht kurzfristig dann davon beeinflussen lassen. Und gerade für junge Führungskräfte, glaube ich, ist das schon ein Thema, wo man sich auch nochmal Gedanken drüber machen sollte.
Wow. Super. Haben wir direkt nochmal Learning mit reingebracht.
Ja. Finde ich einen guten Ansatz. Natürlich, wir merken das auch. Das Gehalt ist immer da, die Städte sind teuer. Wenn ich gerade München sehe, wenn ich auch Hamburg sehe, da kommt immer erst, ich muss ja hier auch irgendwie leben. Aber ich glaube, es ist ein guter Ansatz, weil wenn man gut wird, kommt Geld manchmal auch zu dir. Das,
auf jeden Fall.
Das wird so sein.
Und ja, und auch dieses, also andersrum, es bedeutet ja nicht, dass die Leute schlecht bezahlt werden.
Nee.
Es bedeutet nur nicht, dass ich halt für 10.000, 15.000 Euro mehr im Jahr dann halt immer
gleich wechsle.
Ja. Sondern mir halt wirklich da die Frage stelle. Und ich glaube auch die realistische Einschätzung dessen, was
auch dauerhaft möglich ist, wenn du in diesen Dimensionen dann auch denkst, ja, Richtung
Anfang. Und was mir auch noch fehlt.
Philipp, Zielgerade.
Ja.
Christoph, vielen Dank.
Danke euch.
Ich fand, wir hatten eine gute Energie heute hier drin und wir hatten wirklich
du bist ein bisschen nasal, aber
ich bin ein bisschen nasal heute, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das schneiden wir später raus, aber ich fand es eine richtig gute Energie, ich fand einen richtig guten Typ.
Da wissen die Leute, warum du ein bisschen nasal redest.
Ja, kann ja mal passieren am heutigen.
Ja.
Am heutigen Mittwoch. Philipp, du hast immer noch eine Frage zum Schluss.
Eine letzte noch und schau mal, dass wir nicht zu tagesaktuell werden, aber ganz konkret, auf was freust du dich als nächstes? Kann was Kleines sein, was Großes, Hauptsache konkret.
Business-seitig?
Wie auch immer, gerne auch privat.
Nein, aber business-seitig, ich freue mich total auf, wir haben ja alle gerade eher so eine herausfordernde Wirtschaftsleistung, bin super happy im Zuge dessen mit unserem Wachstum dieses Jahr, aber ich freue mich da tatsächlich darauf, wenn es am Horizont wieder ein bisschen aufhält, weil ich glaube, wir da noch mal in einer ganz, ganz anderen Position auch sind, weil wir aktuell schon, wo der Markt eher schlecht läuft, auch gut zweistellig wachsen. Und das ist schon was, worauf ich mich extrem freue. Ich weiß nicht, wann es passiert. Ich habe von verschiedenen Seiten noch gehört, 2025 wird noch herausfordernd. Ich glaube aber, wir haben schon länger eine schlechte Zeit hinter uns, als wir sie noch vor uns haben.
Sehr guter Abschluss. Vielen, vielen Dank.
Gut, danke euch.
Alles Gute dir und euch. Und so schön, dass du zum einen zum Schluss mal richtig optimistisch wurdest und natürlich auch das Thema Lernen, mein Herzensthema, vorangebracht hast. Alles Gute weiterhin.
Danke.
Voll schön, dass du da warst. Und René, wir sehen uns auch wieder mal, oder?
Auf geht's.
Dann bald mal mit einer klaren Nase dann.
Mit der klaren Nase. Tschüss, danke. Ciao.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.